Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Apropos Tech. Hallo Heiko.
Hallo aus San Francisco, Daniel, hi.
Hi. Ja, genau. Ich bin hier noch in San Francisco, gerade in einem doch schönen Zwei-Sterne-Hotel in
Wow.
Palo Alto.
Okay. Klingt ja
Du
geil.
warst, du selbst warst noch nicht in San Francisco unterwegs, oder?
San Francisco schon, Palo Alto noch nicht.
Ah,
Wir waren zusammen in
okay.
San Francisco unterwegs, wenn du dich
Stimmt, stimmt. Die dunkle Erinnerung. Aber
ist auch schon ein ganzes Jahr her, insofern kann man das schon mal vergessen.
ich war viel mehr Zeit alleine da, kann man auch noch mit
Das stimmt, ja.
unterschreiben. Palo Alto, also ich
Ja.
habe ja letzten wenig Connection zu irgendwie Orten, die ich so toll finde oder die so eine gewisse Mystik haben oder sowas, ne? Aber wer hier in der Nähe ist, der muss sich Palo Alto mal anschauen,
Echt?
weil ja, es ist gefühlt der schönste Platz, mit einer der schönsten Plätze auf Erden, ohne Scheiß.
Okay.
Also nicht nur, weil Reichtum und all so ein ganzen Kram da ist, sondern hier ist alles akkurat, ordentlich, sauber, die Leute sind freundlich. Und wenn man jetzt so hier ist und hat mal, ich war gestern, also schon die dritte Nacht jetzt hier in Palo Alto und gestern einen Termin gehabt mit jemandem von einer großen Bank, was übrigens auch interessant war, in der jetzigen Situation mit jemandem zu sprechen, der, ich sag mal, Vermögensmanagement
Das ist
macht.
gerade alles ein bisschen chaotisch, oder? Kann das sein? Das ist irgendwie ein bisschen schwer vorherzusagen, was passiert die nächsten 12 Stunden.
Ja, also der Call ist eher, ey, der Markt ging 18% runter und wir sind nur 12, also freu dich bitte. Also er ist schon interessant und auch so diesen totalen Kontrast, wenn man dann so in San Francisco auf der Straße rumrennt, so das ist schon nochmal ein ganz anderer Moloch und Palo Alto, wirklich schön. Also ganz, ganz dicke Empfehlung hier. Okay, also genug geschwafelt hier von den Freizeitaktivitäten. Heiko, du hast ein paar News zusammengepackt. Hau doch mal raus.
Genau, es gibt wieder ChatGPT-News. Wir hatten ja letzte oder vorletzte Woche, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, ChatGPT 4.1, was ja mehr so der nächste Step ist, der jetzt kommt, was, wie gesagt, kommt. Was jetzt aber da ist, was angekündigt und auch gleich live gestellt wurde, sind die Modelle O3 und O4 Mini. Das sind die neuen Reasoning-Modelle von ChatGPT. Wie gesagt, der Unterschied, letzte Woche ging es um quasi die nächsten größeren Steps. Jetzt geht es um das, was jetzt da ist. Und O3 ist, glaube ich, so ein bisschen einfach eine Zusammenführung von allem, was wir so die letzten Wochen, Monate gehört haben, jetzt aber eben als Reasoning-Modell, was ja so ein bisschen so ein Nebenstrang war, den wir uns ja auch angeschaut haben, der ja ganz interessant ist generell, der ein paar Vorteile hat. Und das ist jetzt, glaube ich, so das neue große Modell, also O3 das große und O4 Mini dann das etwas sowohl kosten- als auch rechenleistungssparende Modell von diesen neuen Modellen jetzt.
Was wir ja auch noch in der Oberfläche erkannt haben, also so ähnlich wie es Perplexity schon gemacht hat und Google, glaube ich, auch so ein bisschen. Wenn man jetzt nicht so sehr drauf achtet und das Modell ausgewählt hat, dann sieht es für mich in der Oberfläche gerade so aus, als wenn ChatGPT da selber die Auswahl trifft. Alles wohl auch in den Kontext, um ein bisschen Energie zu sparen, um ein bisschen
Ja.
schnellere Antworten rauszugeben. Aber es
Ich
wird
meine,
alles solider, ne?
ja, ich meine, es klang ja auch schon durch, dass dieses Thema der User wählt sein Modell, das haben wir auch, glaube ich, schon besprochen, nicht unbedingt so die smarteste UI ist letzten Endes, weil du ja eigentlich streng genommen müsstest du deinen Prompt mit allen 6 Varianten ausprobieren und zu gucken, was das Beste ist letzten Endes, was natürlich auch keiner macht. Es gibt diese kleinen Sätze, die erklären, wofür das Ganze gut ist, aber ich denke, das Endziel wird wahrscheinlich eher sein, genau das, was du gesagt hast. Du machst einen Prompt und dann kann die KI entscheiden, was hier am meisten Sinn macht, oder du gibst irgendwelche, wenn du im Prompt hast, dann geht es auf ein Reasoning-Modell und so weiter. Das könnte, denke ich, die Richtung sein, die das Ganze geht. Im Moment ist noch so ein bisschen so ein Zwischenschritt. Das wird ein bisschen zurückgenommen quasi, was eigentlich das Modell ist. Aber es ist natürlich jetzt noch klar auswählbar.
So.
Also diese neuen Modelle oder O3, ich denke, die Besonderheit ist, dass alles, was wir so die letzten Wochen, Monate gehört haben an verschiedenen Funktionen, zum Beispiel die Bildgenerierung, dass es jetzt alles in diese Reasoning-Modelle mit eingeflossen ist sozusagen. Dass diese Modelle jetzt deutlich mehr können, also nicht nur Smartisan, sondern der Punkt, auf den sie einen großen Wert legen, ist, dass die mehr Tools nutzen und beherrschen können. Also mit Tools ist gemeint, zum Beispiel Coding ist ein eigener Tool-Strang sozusagen oder Bildgenerierung oder Bildanalyse. Und das quasi jetzt alles zusammenfließt, was es an Entwicklung gegeben hat, in diesem einen Modell mit eben diesem Extra-Faktor des Reasonings. Reasoning heißt ja, das hat man auch schon besprochen, dass die Modelle dir quasi ihre Schritte einfach erklären, die Modelle machen, was ich immer sehr hilfreich finde eigentlich. Dass du immer ein bisschen gucken kannst, was passiert hier eigentlich. Und dass du nicht nur eine Antwort bekommst, sondern dass du eben den Denkprozess in Anführungsstrichen auf den Weg dorthin bekommst.
Das ist auch so der große
Punkt hier. Ja.
Das ist auch, wenn man ChatGPT so im täglichen Handling benutzt, und ich bekomme das auch immer mit wieder in der Kommunikation mit anderen Leuten, die jetzt nicht so verrückt sind und wie wir Stunden um Stunden davor sitzen und sich die Fragen stellen und so weiter. Also in der Nutzung von ChatGPT gibt es meiner Meinung nach wirklich mehrere Iterationsstufen. Klar, wenn man ChatGPT hinterher die Modellauswahl überlässt, stellt sich die Frage nicht mehr. Aber ich finde, so ein Schritt ist schon manchmal, dass man lernt, so ey, mit welchem Modell komme ich überhaupt klar? Wo zum Beispiel O1 rausgekommen ist, das war für mich persönlich ein riesiger Schritt in Richtung, das ist jetzt benutzbar. Also da kommen jetzt wirklich Sachen bei raus, wo die Fantasien eindeutig reduziert werden. Und so ist das ein Learning-Step, den man machen sollte. Also man sollte sich meiner Meinung nach schon damit auseinandersetzen, dass man einmal so ein bisschen versteht, welches Modell ist für was das Richtige. Deep Search haben wir hier in den vorherigen Ausgaben tief besprochen, auch mal an dieser Stelle, wenn noch nicht geschehen, gerne ein Like hinterlassen, egal auf welcher Plattform du hier gerade zuhörst, und schau auch mal bei den vorherigen Modellen. Wir haben hier wirklich viel Content zum Thema Business-Anwendungen gemacht, wo wir wirklich auch nochmal in die Tiefe gegangen sind, was die einzelnen Modelle ausmacht, vor allen Dingen was zum Beispiel Deep Research ausmacht, wenn es darum geht, so richtig valide Antworten zu bekommen. Und wir kommen gleich noch, ich will jetzt nicht zu viel vorausnehmen, aber man hat ja manchmal so seine Learning Steps, und ich glaube, dass eben mit diesem Teil Vibe Coding, wo wir gleich noch einmal drauf kommen werden, auch viel mehr Leute in Zukunft, die so ein bisschen fit sind, sich dann auch mit der Schnittstelle vertraut machen. Weil wir reden jetzt so, als wenn nur die das Chat-Interface gibt. Aber genau diese Modelle, speziell diese Mini-Modelle, die sind ja dafür da, um auch die Schnittstelle kosteneffizient zu nutzen und sich schnell eigene Tools zu machen. Und da ist man nicht mehr weit von weg, dass es fast jeder bald können muss und irgendwo auch sein Guthaben bei OpenAI auflädt und seinen Key dort reinpackt. Also ist meine kleine Prediction, dass das immer mehr passiert.
Ist auch ein Aspekt hier, also ist auch ganz klar eine Dokumentation, O3 ist auch günstiger als O1, ist der Nachfolger von O1, ist aber günstiger, also braucht weniger Leistung sozusagen, wenn du das über die API ansteuerst. Da gibt es ja quasi Zahl pro Token oder pro Leistung letzten Endes, und die Zahl ist günstiger. Und dann gibt es parallel noch das O4 Mini, was dann noch günstiger und noch schneller ist. Aber genau das ist, glaube ich, so ein bisschen der Fokus. Das sind, glaube ich, so einfach auch Modelle, die so ein bisschen aufräumen vielleicht, die ein bisschen eine klare Grenze ziehen. Okay, das ist jetzt der Stand. Im Fall von O3 ist quasi Nachfolger von O1 auf neuestem Stand. Das ist, glaube ich, die grobe Version. Smarter, aber eben auch günstiger.
So, wir haben die kleinen Modelle, und du hast dich noch ein bisschen mehr damit beschäftigt, wie so, ich sag mal, die wichtigen Gesichter, die KI-Entwicklung der nächsten Jahre sieht.
Genau, auch eine kleine Story. Es gab ein Interview oder einen größeren Bericht von 60 Minutes, was ja so in den USA so eine führende Reportageserie ist, mit Demis Hassabis. Sicherlich falsch ausgesprochen. Das ist der Mitgründer von Google DeepMind und auch der CEO. Und DeepMind ist ja so die Forschungsabteilung sozusagen von Google KI. Das wurde zusammengeworfen irgendwie mit dem KI-Teil, der live geht. Also ist nicht mehr ganz so getrennt, aber läuft so ein bisschen nebenher und ist natürlich deswegen auch so ein bisschen ein Ausblick, was KI bedeutet, was uns ja auch interessiert, was so die nächsten Jahre passiert. Also sehr, sehr interessant. Kann man auch mal anschauen. Bei YouTube ist es komplett verfügbar, das Ding. So 15 Minuten Reportage. Es gibt auch irgendwelche Outtakes oder es gibt noch extra Berichte mit Demos und so weiter. Ist also ganz spannend. Von den Themen, die interessant sind, was sie gezeigt haben, sind Demos. Die eine Demo nennt sich Projekt Astra. Das ist nach meinem Gefühl so ein bisschen, wo es hingehen soll mit den KIs, die man so im täglichen Leben nutzt. Da war ein großer Faktor, war die visuelle KI. Also, dass du nicht nur, wie wir es immer wieder besprechen, per Chat mit der KI sprichst, sondern dass du quasi wirklich live der KI zeigst, was du siehst. Und die KI kann das verstehen. Das wurde jetzt mit solchen Beispielen gezeigt, die in der Praxis wenig Relevanz sind, haben. Also er kann ein Kunstwerk erkennen und analysieren. Das sind also typische Demos, weiß ich, wie oft also, das in der Praxis
also
vorkommt.
Also nochmal wiederholen. Also es geht darum, dass eine KI quasi ein Live-Video-Stream die ganze Zeit genau. liest und interpretiert.
Sieht, was du siehst und das versteht. Und du kannst über das, was du siehst, mit der KI sprechen. Für mich gefühlt eher interessant dann für die Datenbrillen oder was auch immer da auf uns zukommt. Nicht, dass man mit dem Handy in der Gegend rumläuft. Aber das sind, wie gesagt, da geht es um die nächsten Jahre und was KIs eben in Zukunft alles noch so können. Also finde ich also ganz,
eine Sache,
ganz spannendes
Thema. Die bei solchen Sachen für mich besonders hervorsticht, also wo wir schon über die Brille von Facebook mal gesprochen hatten, ja. Was das bedeutet für Leute mit der Sehbehinderung oder sowas.
Genau.
Also das wird für die beginnt ein neues Leben mit so einer Brille. Ja. Überleg mal, was die sich da für Kommunikationswege einfallen lassen können, um diese visuellen Informationen in Audioinformationen oder in irgendwelche Vibrationen oder was weiß ich was am Körper verwandeln können. Und also sowas finde ich mega.
Ja. Also das ist sicherlich ein Schritt, an dem alle arbeiten, logischerweise. Meta ist ja am Thema Datenbrille auch sehr, sehr stark dran. Und natürlich ist dann immer die Frage, wie kann ich das Ganze auswerten, was die Quest-Ticker eben auch sieht. Und wir haben ja schon mehrfach besprochen, dass diese reine Fixierung auf ein Chatfenster, dass das ja so eine Richtung ist, in der wir jetzt gelandet sind, die aber sicherlich nicht das finale Ziel ist von solchen Systemen. Ansonsten ging es relativ stark auch um das Thema Medizin. Kollege Hasabis hat ja einen Nobelpreis nebenher mal bekommen für das Thema Vorhersage von Proteinstrukturen. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber sehr, sehr spannend eben. Also ein Teil von dem Bericht war mehr oder weniger, es gibt in 10 Jahren keine Krankheiten mehr, so die Kurzversion. Also ist ziemlich optimistisch, toi toi toi, sagen wir mal, viel Erfolg auf jeden Fall. Aber da arbeiten die eben auch dran. Natürlich immer die Frage bei solchen Sachen, wie du eben gesagt hast, das ist eine PR-Geschichte. Wir zeigen natürlich auch gerne die Nutzungsfälle für Sehbehinderte, weil das uns eine schöne Rationalisierung gibt und besser als alle Leuten laufen mit Datenbrillen rum. Jeder filmt jeden 100% der Zeit. Das darf man auch nicht vergessen bei dem Thema, aber es ist jedenfalls interessant, woran dort gearbeitet wird. Ansonsten Stichwort AGI, 5 bis 10 Jahre sagen die in dem Fall. Was in dem Fall AGI bedeutet, wollen wir auch wieder diskutieren, hat jeder, glaube ich, so ein bisschen seine eigene.
Auch noch mal ein bisschen ausholen für jemanden, der es noch nie gehört hat. Was ist AGI?
Genau, wir haben ein bisschen darüber gesprochen. Die vorletzte Folge, glaube ich, im Prinzip ist es vielleicht der Moment, wenn die KIs so weit sind, dass sie selber alles lösen und sich selber weiterentwickeln können, wäre eine mögliche Sichtweise. Was hast du für ein Bild von AGI? Wie würdest du es definieren?
Aktuell? Wenn wir von der Intelligenz, von der AI überholt werden. Das ist so.
Ja,
so ein bisschen. Das
sind wir jetzt schon in vielen Aspekten, anderen wieder nicht. Du meinst komplett dann mit allem, oder?
Genau, komplett überholt werden auf so vielen Disziplinen, dass du irgendwann wirklich nicht mehr auseinanderhalten kannst. Ist das jetzt Mensch oder Maschine? Und da kann man philosophisch lange, lange drüber diskutieren, wie gefährlich das ist. Aber da ist ein ziemliches Rennen, davor wird gewarnt. Die Idee, die dahinter steckt, ist, wer zuerst AGI hat, kann durch diesen Wissensvorsprung zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, sich viel Macht aneignen. Also da gibt es viele philosophische Diskussionen. Ja. Was uns zur nächsten bringt, Risiken und Ethik. Also das wurde auch angesprochen.
Wurde auch angesprochen, genau vor diesen Hintergründen letzten Endes. Also wie immer bei den Tools, man kann sie auch missbrauchen, logischerweise. Wir reden, oder ein Unterthema von KI ist das ganze Thema autonomes Fahren letzten Endes, was natürlich auch seine Gefahren birgt, logischerweise. Also auf jeden Fall spannende Themen. Das Thema AGI sieht jeder so ein bisschen anders. Ich kann aber wirklich empfehlen, wer so ein bisschen reingucken möchte, was auf uns zukommt, wie gesagt, bei YouTube 60 Minutes, KI oder AI googeln müsste reichen, um das zu finden. Ist ein relativ spannender Bericht und ein schöner Ausblick, was kommt. Und in dem Fall wird es so sein, sicherlich, dass nach und nach diese Ideen in die Live-Modelle von Google und natürlich auch von anderen Anbietern einfließen, weil die ja alle natürlich an ähnlichen Themen arbeiten.
Zum Thema Ethik, da werden wir hier auch nochmal was vorstellen. Ich zögere ja den Moment die ganze Zeit ein bisschen raus, weil hier so mal, ich hatte dir ja mal von einem AI-Projekt gezeigt. Tatsächlich habe ich jetzt den ersten Investor angehauen, wo ich in 5 Tagen einen Call habe. Und da ist dieses Thema Ethik, wird ein Riesenthema sein, weil ab welchem Zeitpunkt entscheidet eine AI darüber, ob ein Mitarbeiter gekündigt wird oder nicht, ja? Oder unter welchen Gesichtspunkten kann eine AI, die vielleicht mit Finanzmitteln ausgestattet ist, die Auswahl der Dienstleister auswählen? Also es ist mega, mega spannendes Thema, wo wir dort gerade eintauchen, finde ich.
Genau, bevor wir zum nächsten Thema kommen, zum Thema Vibe Coding, noch ganz kurz ein kleiner Nebenaspekt. Ich habe diesen Blog zum Thema 60 Minutes, habe ich einmal durch ChatGPT gejagt, einfach auch Zusammenfassung, das Übliche. Und dann kam ein Prompt, den ich ganz spannend fand, nämlich die Frage, will ich das als Infografik oder als Post für LinkedIn oder für meine IMK-Seite verwenden? Also Thema Memory hat man letzte Woche, glaube ich, besprochen. Das System weiß inzwischen, ich mache den IMK und hat mich aktiv in dem Fall gefragt, möchte ich einen Artikel oder möchte ich das nutzen für den IMK, was ich ganz cool fand. Einfach. Also nur als Idee, wie das auch dann funktionieren kann in Zukunft, dass die KIs dann auch aktiv das nutzen, Rückfragen stellen. Es kam dann raus eine Infografik, die du hier auch siehst. Die ist im Englischen ganz nett. Das ist hier ein Bild von dem Herren mit so ein paar Stichworten. Die Übersetzung ins Deutsche ist dann eine Vollkatastrophe. Da ist sind die Texte auf dem Stand, wie wir sie schon kennen von früheren KI-Modellen. Also nicht mehr so richtig erkennbar komplett als Text. Aber auch da geht es natürlich weiter. Und interessant fand ich, wie gesagt, dass das System mich auf Basis von dem, was ich mal gesagt habe, merkte das, Rückfrage mir gestellt hat und das Ganze auch dann aktiv mir angeboten hat, was sicherlich also richtig ja genau, ist.
Das sind ja die Punkte, so einmal, was ist ein Agent in dem Sinne und was ist ein Co-Pilot in dem Sinne. Also das war jetzt so richtig eine klassische, von meinem persönlichen Verständnis, gerne in den Kommentaren korrigieren, aber das ist das, wie ich diese ganze Co-Pilot-Nummer verstehe, wo genau das passiert, also wo interpretiert wird, was weiß ich von dir, was machst du gerade und wie kann ich das, was du da gerade machst, upleveln quasi. Also genauso aus einer normalen Anfrage dann gleich fragen, hey, willst du das nicht irgendwie zweitverwerten für XY? Typische Co-Pilot-Geschichte, wie ich sie verstehe. Ja?
So, ansonsten haben wir Vibe gecodet, oder? Wie war das? Wir machen jetzt, wir sind alle Entwickler geworden. Habe ich das richtig verstanden?
So ähnlich hast du das verstanden und zum Thema Kosten und so weiter. Ich will mal ein bisschen ausholen. Also, was ist Vibe Coding? Vibe Coding bedeutet genau das, was du gerade gesagt hast. Wir Dummies und Nicht-Programmierer werden auf einmal in die Lage versetzt, Software zu programmieren. Und ich bin da im Rabbit Hole gefangen gewesen, mehrere hundert Euro an Manus gezahlt. Lovable ausgereizt, bis da stand, ey, du hast jetzt mehr Credits verbraucht, als wir Geld von dir bekommen haben. Also die Tool-Anbieter haben genau das gleiche Problem, dass du irgendwie nur eine gewisse Anzahl an Chat-Anfragen hast, weil die aus dieser einen Chat-Anfrage, keine Ahnung, unter Umständen 100 andere Chat-GPT-Anfragen machen. Also das geht schon ins Geld. Ich denke aber, dass hier ein komplett neuer Berufszweig entstehen kann von Leuten, die sich ein bisschen, ich sag mal, mit der Sache vertraut machen und dann wirklich in der Lage sind, auch ganz tolle Sachen mit Software selber zu bauen. So viel vorweg gesagt. Ich will dir so ein bisschen so praktische Tipps geben. Erstmal, welche Tools sind dafür geeignet? Ich will es nicht vorwegnehmen, aber du hast Firebase getestet und das geht übrigens ziemlich genau in dieselbe Richtung wie genau. Manus.
Getestet ist ein großes Wort, aber ich habe es mir angeschaut. Das ist von Google das neueste Angebot, mit dem man auch selber Coding machen kann. Können wir gleich noch drüber sprechen. Du hast, glaube ich, eher mit Lovable und mit Manus aktuell die Erfahrung gesammelt, oder? Und die auch ausgereizt, und zumindest, was das Konto angeht.
Also ich sag mal so, wo ich die Credits bei Lovable und Manus weg hatte, hatte ich auch ein bisschen Zeit für Firebase. Okay, <gut. lacht> und das so wirklich im Vergleich zu sehen, die sind noch nicht so weit. Ja, also das ist, wenn du da eine Eins, wie soll man sagen, einen Code für eine gewisse Funktion dir bauen lassen willst, alles klar. Aber so gefühlt von dem, was da rauskam, war das noch nicht so gut. Aber wir sind ja
bei Firebase hier, meinst du jetzt, war es noch nicht so gut.
Okay. Genau, bei Firebase
ist auch eine Alpha, glaube ich, tatsächlich sogar. Und kostet halt nichts. Das ist halt der Vorteil bei Google wieder.
Kostet halt nichts und ist genau wieder die Message. Man sieht wieder genau, okay, Google fängt an. Lovable und Manus, die Zukunftsaussichten, die werden bedingt sein, weil das wird sich Google schnappen, weil das einfach zu geil ist. Ich habe hier den Satz reingeschrieben, das ist fast so cool, dass man manchmal sich zurückhalten würde, darüber überhaupt offen zu sprechen, weil ich glaube, hier ist gerade ein Window of Opportunity, also ein riesiges Zeitfenster, was wir hier gerade haben, wo Leute wie wir sich gerade damit beschäftigt haben, aber es noch einen riesigen Haufen von Leuten gibt, die eben nicht diese 50 oder 100 Euro an Manus und Lovable gezahlt haben, um das überhaupt mal zu erleben. Also die große Botschaft ist die, der Wert von Software wird sinken. Weil eben jeder Dummy in der Lage ist, Software zu bauen. Jetzt mal ein paar praktische Tipps, wie man das angehen sollte, wenn man...
Kannst du uns vielleicht erst nochmal Manus und Lovable nochmal ganz kurz erklären, was ist der Unterschied vielleicht? Lovable ist, glaube ich, sehr stark auf das Coding-Thema zugespitzt. Manus kann das nur auch, oder? Sehe ich das erstmal?
Genau.
Genau,
hast du das richtig gesagt. Also Lovable ist so ein bisschen mehr so auch Coding und auch so ein bisschen, ich sag mal, in deren Prompt Engineering haben die schon Sachen eingebaut, dass wenn du da mit einer Webseite baust, dass die auch wirklich schon adäquat aussieht vom Start an. Da sind moderne Design-Elemente und so weiter drin. Also das Frontend.
Und ist auch gleich gehostet mit einem Klick, wenn du das willst. Also ist direkt online auch, was auch
ist ein großer Faktor online. Ist. Kriegst du über einen Link zur Verfügung gestellt. Ja. Und da ist Manus, was das Programmieren angeht, gar nicht so großartig anders. Aber du kannst Manus auch für komplett andere Anfragen benutzen. Was weiß ich, mach meine Reiseplanung oder sowas. Aber ich bin jetzt ziemlich eingestiegen beim Thema Programmierung und habe so ein bisschen rumgespielt und kann an dieser Stelle zumindest mal den Tipp geben, dass Wenn man sich mal die Frage stellen sollte, welches Tool hätte ich gerne mal besessen oder wo steht quasi der Techniker, der Entwickler zwischen mir und meiner Traumerfüllung, was in meinem Leben ein Dauerzustand ist, ja, lohnt es sich, sich damit zu beschäftigen und den gesunden Menschenverstand einzuschalten mit dem, was man mit einer Prompt-Anfrage erwartet. Ich will einen Vergleich geben. Man kann zum Beispiel, würde ich ein Verzeichnis erstellen wollen, ja, die schönsten Angelplätze der Welt, dann ist das so etwas wie, da kriege ich ziemlich schnell ein Webverzeichnis hin mit der ordentlichen Suche und so weiter. Wenn man sich aber mal so grob überlegt, so wie ist das Komplexibilitätslevel hier, das ist noch relativ gering. Und ich sag mal, das andere Extrem wäre, baue mir eine voll funktionierende CRM-Software auf Basis von XY.
Ja.
Das können Anfragen sein, die einfach zu weit gehen. Und dann kann man sich auch noch, ja, das sind da Sachen, die können sich noch ändern, ja. Das sind Anfragen, die zu weit gehen, weil das einfach zu viele Unterprojekte sind. Also mein Rat wäre, sich mal entweder Lovable zu holen oder Manus zu holen. Blöderweise brauchen die kein Affiliate-Programm. Ich glaube, Lovable ist innerhalb von 3 Monaten auf 17 Millionen Monatsumsatz gewachsen. So unfassbar, wie die das gerade wegkloppen. Aber ich glaube, wie gesagt, dass das ein neuer Berufszweig wird, dass das ein Skill sein wird, wo man sich sagt, hey, hier kann ich den bisschen versierten Techniker aus meinem Team, den kann ich da ransetzen und der soll sich damit beschäftigen. Ja, wir haben die Diskussion mit den richtigen Programmierern, die sagen, das ist alles Quatsch und alles Müll und so weiter. Aber man kann nicht von der Hand weisen, dass so einer wie ich in der Lage war, eine wirklich funktionale Software zu bauen, ja, die tatsächlich etwas macht. Ja, also ganz dicker Hinweis hier, ganz dicker Tipp von mir, sollte man auf jeden Fall mal angehen.
Ich meine, das ist auch wirklich das Krasse, auch jetzt bei Firebase in meinem Fall, du gibst einen Prompt und machst 5 Klicks und du hast dann online eine Software tatsächlich, die funktionieren kann, wenn du nicht völlig blöd promptest. Und das ist natürlich schon super, super krass. In meinem Fall habe ich einfach mal versucht, als Experiment ein WordPress-Editierungsding zu machen. Also du kannst mein WordPress, kannst einen Artikel publishen, um auch zu sehen, da ist eine API, hängt da mit dran als Beispiel, etc. Und das geht alles tatsächlich mit ein paar Klicks. Und es ist eine funktionale Software, die online ist und die funktioniert nach einem Prompt. Und 3-4 Klicks, wo ich noch ein paar Entscheidungen getroffen habe, die ich auch nicht hätte treffen müssen. Willst du den Call-to-Act-Button blau oder grün haben? Okay, kann man auch noch entscheiden. Und dann hat man tatsächlich was am Start. Und das ist natürlich schon einfach eine krasse Entwicklung. Auch da erst der Anfang. Wie gesagt, gerade Google ist natürlich hier wieder gut aufgestellt. Ich denke, Firebase könnte hier wirklich super spannend sein. Die wollen damit am Ende ihre Server füllen. Deswegen kostet das auch wieder nichts. Was du zahlst am Ende, ist die Nutzung letzten Endes. Finde ich auch spannend. Ich habe noch von Google von vor vielen, vielen Jahren, ich habe so ein Konto, was ich mal gemacht habe, für Google Maps Prompts halt. Wenn du auf der Webseite Google Maps hast, dann muss die API das ansteuern. Du zahlst das mit ein paar Cent und that's it. Und wurde dann da dazu genommen quasi. Also damit zahlst du das. Also wenn das keiner nutzt, kostet es nichts. Und wenn es jemand richtig nutzt, dann irgendwann kostet es Geld. Aber anders als bei Manus oder bei Lovable zahlst du nach meinem Verständnis nichts für das eigentliche Entwickeln. Was natürlich schon wieder ein Faktor ist, logischerweise.
Ja. Ja, und wie ich gerade sagte, das ist für mich war das so ein richtig befreiendes Gefühl. Und wenn man sich so ein bisschen länger damit beschäftigt, da merkt man auch, inwieweit AI das eigentliche Programmieren total verändert. Also ein cooler Use Case ist, man schnappt sich mal sowas wie eine Schnittstelle und versucht sich eine Webseitenoberfläche zu bauen, die nichts anderes macht als diese AI-Schnittstelle zu verwenden. Weil ganz viele Funktionen, die eigentlich in eine normale Software reingehören würden, um bestimmte Sachen zu machen, sind einfach durch die Schnittstelle zu lösen. Ja, nehmen wir mal nur mal dieses simple Thema Web-Scraping. Also irgendeinem Tool sagen, besuch mal das Internet oder besuch mal eine gewisse Seite, um Informationen zu sammeln und gib sie mir dann wieder. Dafür kann ich Services nehmen, dafür kann ich mir ganz eigene Skripte bauen und so weiter. Aber ich kann auch einfach bei OpenAI eine Anfrage stellen. Ey, mach mal die Suchanfrage sowieso. Schon muss ich mich mit diesem ganzen Thema Webscraping nicht mehr befassen. Wenn es darum geht, irgendwelche Scores zu entwickeln, wo komplexe Formeln dahinter sind, das muss man jetzt alles nicht mehr bauen in dem Sinne, sondern man schickt es einfach an die API und die API schickt schon die gegen ein paar Cent, gegen einen Wurf kleiner Münzen schon ein Ergebnis zurück. Also es ist wirklich, wirklich, ich glaube, wir stehen hier, was das angeht, vor einer wirklichen Revolution. Und ich glaube, wir werden auch hier bei uns in unserer deutschsprachigen, ich sag mal, Online-Marketing-Community, ich warte nur darauf, dass diese Sau durchs Dorf getrieben wird. Ja. Also, das wird auf jeden Fall noch eine spannende Zeit. Und jetzt als Zuschauer, Zuhörer hier, weißt du sowas jetzt und kannst dir eigentlich jetzt einen Wissensvorsprung sichern, weil ja, es gibt so viele Tools da draußen, die eigentlich nicht viel machen. Und so etwas wie Manus oder Lovable dann zu sagen, ey, bau mir einen Klon von XY. Ja, um das hier nochmal ins Praktische reinzubringen, in der vorletzten Folge schon erwähnt, ich war in der Lage, einen Landingpage-Builder zu bauen. Also alles so solche Sachen. Also ich bin mega geflasht. Das ist quasi hier das dicke, der dicke Tipp von mir in Sachen Vibe-Coding.
Ich bin da gespannt, ob du in San Francisco jetzt irgendwie noch heißere Trends aufspürst. Warst du schon auf einer KI-Konferenz jetzt eigentlich? Ja. Du hast gesagt, du warst in Stanford, oder war das schon, wo du warst?
Genau, ich war auf dem Campus der Stanford University. Wunderschön, riesig. Ja. Also wie ich sagte, hier ist irgendwie alles schön. dort war ein KI-Event, das hieß Llama Launch, veranstaltet von Jeremy Owang, der von dem LinkedIn Venture Capital Arm vom Blitzscaling hier gerade so richtig Bambule macht, was Öffentlichkeitsarbeit für AI angeht. 320 AI-Gründer, 120 Investoren, diverse Leute von der Stanford-Universität, die irgendwelche Internship gesucht haben. Übrigens, wenn du einen Praktikanten haben möchtest von der Stanford-University, ja, was schätzt du, ist sein Lohn?
5.000 im Monat.
10. Okay. Und die Guten wollen mehr. Also wenn man Praktikanten aus Stanford anstellen will, dann kostet das 10 Mille im Monat und ja, die glauben, dass man da ein sehr gutes Geschäft mitmacht. Was ich auch nicht abstreiten will. Ja, also das sind ja wirklich mit der Anmeldung, da kommen jetzt auch die ersten Pitches. Ey, wir sind eine Webdesign-Agentur aus Stanford und willst du dich lieber bei uns entwickeln und wir machen alles besser und billiger und so. Also da passiert schon viel dahinter. Corporates waren auch viele da und es war wirklich ein Event auf einem sehr hohen Level. Nochmal ein kleiner Fun-Fact. Ich habe ein ganzes Video mal darüber gemacht auf meinem persönlichen Kanal zum Thema Netzwerken, weil ich hier einen Dänen kennengelernt habe, mit dem ich mich die ganze Zeit treffe, wenn ich hier in San Francisco bin, mindestens einmal. Und bei dem Event war es so, das begann schon gleich mit der Warteliste. Also du konntest dich gar nicht direkt eintragen. Also diese überzeichneten Events, da versuchen die dann wirklich schon ein bisschen rauszufiltern, welche Leute brauchen wir jetzt hier nicht und welche Leute lassen wir zu. Und ich wette, dass das auch in Deutschland funktioniert. Und du kennst solche Schmarotzer sicherlich von deinen Events. Aber der kümmert sich nicht mehr um sowas wie Ticketanmeldung und so weiter. Das Ding war ausgebucht. Er hat sich da angemeldet, hat keinen Platz hingekriegt. Und ich habe das letztes Mal schon erlebt, da hat er das schon gemacht. Und diesmal auch. Der geht einfach hin und sagt seinen Namen und sagt, ich bin hier registriert. Und sagt, ich kann den nicht finden, aber ich bin registriert. Ja, okay, gib's ein Badge. Zack, ist er reingekommen. Wie gesagt, sehr voll gewesen. Ich konnte mit, ich kam so mit 7 Leuten so ungefähr ins Gespräch. Also zum Thema, wie schnell hier Sachen gehen. Ja, also das hat dazu geführt, dass ich einmal Pitch Deck versenden konnte und gestern vor immerhin 12 Leuten ein Webinar gehalten habe von einem anderen Gründer, der gesagt hat, ey, hört sich alles super an. Wir sind selber gerade auf der Suche nach einer CRM-Software. Zeig uns doch mal, was du hast. Und dann hat er mich da eingeladen, hatte da irgendwie so sein Team, macht gerade ein Projekt, wo es darum geht, eben diese Event-Locations zu vermitteln und nimmt sich da eine Provision oder von den Leuten, die die Event-Locations haben, die haben halt eben auch irgendwie so ein Verzeichnis. Aber zum Thema Geschwindigkeit ist es hier wirklich so, dass da nicht so lange rumgeeiert wird. Ja? Also wenn die irgendwie Interesse an etwas haben, dann wird auch Nägel mit Köpfen gemacht und die geben sich geben einen die Chance, dass man das vorstellen kann. Und fand ich super. Also ein sehr wertvolles Event. War bisher das einzige Event, was ich hier besucht habe. Ich habe, wie gesagt, gestern noch einen wichtigen Termin gehabt hier. Wie du ja auch weißt, ich bin mit meinem Sohn hier unterwegs und der hat hier auch ordentlich Aufmerksamkeit bekommen. Wir waren sind einmal nach L.A. gefahren, Venice Beach, wo wir da auch an der Fisherman's Wharf uns aufgehalten haben.
Da hab Fisherman's Wharf ist in San Francisco, das andere ist Santa Monica Pier.
So, ja, okay, sorry. Ich hab's durcheinander bekommen. Aber ja, der schöne Strand in L.A.
Ein bisschen Touristprogramm macht, macht auf jeden Fall Sinn. Genau. Trotzdem denke ich, wir kriegen die nächsten Wochen von dir noch ein bisschen mehr Impressionen von San Francisco oder aus den USA.
Ab Donnerstag, wie gesagt, mein Sohn wird früher zurückreisen. Ab Donnerstag tauche ich hier volle Granate ein. Ist ja nicht so, dass ich gar nichts mache, aber das Eventleben beginnt dann. Ich werde auch, denke ich mal, weiß meine Frau noch nicht, ich werde wahrscheinlich hier verlängern. Also ich werde noch ein bisschen hier bleiben und werde auch noch interessantere Sachen zu berichten haben.
Dann in diesem Sinne, abonnieren, liken, folgen, mehr News aus San Francisco. Und natürlich jede Menge mehr KI-News und auch Praxis in den nächsten Wochen.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.